Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Und wenn Sie einen Garten haben oder einen Balkon, dann haben Sie vermutlich gestern, genau wie ich, kräftig die Pflanzen gewässert. So einen sonnigen Maianfang hatten wir lange nicht mehr. Gartenpflanzen, die haben es gut, die sind verwöhnt und privilegiert, die müssen sich keine Sorgen machen um zu wenig Wasser. Es gibt aber wilde Weltgegenden, da reicht das Süßwasser mittlerweile nicht mehr aus zur Versorgung der Pflanzen. So steht es in einer neuen Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, das warnt, die globale Süßwassergrenze ist überschritten, die Versteppung des Planeten schreitet voran. Dagegen was tun will im westafrikanischen Land Elfenbeinküste eine große Konferenz. Es treffen sich gerade UN-Delegierte aus 196 Ländern gegen die globale Wüstenbildung. Und genau das wird erforscht von Anja Lindstetter. Sie ist Professorin für Biodiversität und systematische Botanik an der Uni Potsdam. Frau Lindstetter, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Trockenheit kennen Landwirte natürlich auch in Deutschland, aber Wüstenbildung ist noch mal was anderes, oder? Wie wird das definiert?
Eine Wüstenbildung ist eine Veränderung einer Vegetation hinsichtlich einer Wüste. Dazu muss man erstmal wissen, was überhaupt eine Wüste ist. Das ist nämlich ein Gebiet der Erde, in dem es Pflanzen einfach sehr schwer haben zu wachsen. Meistens ist das Wassermangel, das heißt, dort ist es einfach für das Pflanzenwachstum zu heiß oder zu trocken. In Vollwüsten ist es deswegen so, dass weniger als 10% der Fläche von ausdauernden Pflanzen bedeckt ist.
Was genau?
Und eine Wüstenbildung.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Entschuldigung. Ja, und eine Wüstenbildung ist das einfach, dass ein Gebiet, das natürlicherweise einfach eine dichtere Pflanzendecke trägt, durch Einflüsse des Menschen jetzt zu einer Wüste wird. Das heißt, ausdauernde Arten, Bäume, Gräser gehen verloren. Und das ganze Gebiet ist dann einfach sowohl für den Ackerbau als auch für die Weidewirtschaft nicht mehr gut nutzbar.
Wie passiert das? Sie sagen Einflüsse des Menschen. Was tun wir denn, damit das passiert?
Also normalerweise haben diese Gebiete ja eine relativ gute, angepasste Vegetation. Also Pflanzen, die eigentlich gut mit Trockenstress zurechtkommen. Savannen zum Beispiel, da ist die Unterschicht durch Gras bedeckt. Das heißt, da gibt es eigentlich Pflanzen, die dort sehr gut zurechtkommen, aber die haben natürlich trotzdem unter diesen extremen Klimabedingungen ihre Grenzen. Und wenn der Mensch zusätzlich auf dieses harsche Klima noch weitere Faktoren draufsetzt, zum Beispiel Überweidung oder Abholzung, dann kann einfach das System kippen in einen Zustand, wo dann eben auch die Umweltbedingungen sich selber noch mal weiter verschlechtern. Das Klima wird dann trockener vor Ort und dann kann es eben lokal zu einer Wüste kommen.
Also wir Menschen müssen unser Verhalten ändern, um sowas zu verhindern. Welche Länder sind denn besonders betroffen von einer zunehmenden Wüstenbildung?
Das sind natürlich die Länder, die in Trockengebieten liegen, also in Gebieten, wo sowieso die Wasserzufuhr schlecht ist. Das sind gar nicht so wenige Teile der Erde. Man schätzt, dass etwa ein Drittel der Erdoberfläche Trockengebiete sind. Und das sind vor allen Dingen fatalerweise auch Gebiete im sogenannten globalen Süden, also zum Beispiel weite Teile Afrikas, aber auch auf dem indischen Subkontinent.
Sie untersuchen Graslandökosysteme wie zum Beispiel die afrikanischen Savannen. Warum sind die so wichtig und ganz besonders bedroht von Verwüstung?
Ich hatte ja schon gerade erwähnt, dass diese Gebiete in Trockengebieten liegen und deswegen dort sehr viele Menschen leben, die darauf angewiesen sind, dass sie wirklich noch in der Subsistenzwirtschaft von der natürlichen Umgebung, von der Vegetation leben können. Entweder indem sie ein bisschen Ackerbau machen, Subsistenzackerbau betreiben oder indem sie Vieh halten oder beides. Und wenn diesen Menschen durch eine Verwüstung die natürliche Lebensgrundlage entzogen wird, dann haben sie einfach gar keine Möglichkeit mehr vor Ort zu leben. Das heißt, dann sind wirklich weite Landstriche unbewohnbar für diese Menschen.
Nun gibt es ja bereits eine Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, beschlossen vor 30 Jahren, 1992. Und trotzdem schreitet die Verwüstung voran. Warum?
Ja, da sind ganz verschiedene Gründe zu nennen. Also das eine ist natürlich, dass der Mensch immer stärker auf natürliche Ressourcen zurückgreift. Immer weiter, einfach dadurch, dass durch das Bevölkerungswachstum auch in diesen Ländern es einfach immer mehr Menschen werden, ist natürlich der Hunger nach Land, nach Naturressourcen immer größer. Das heißt, selbst Gebiete, die bisher noch einigermaßen intakt waren, werden jetzt entweder in Ackerflächen umgewandelt oder überweidet, weil einfach die Herden immer größer werden. Und dadurch kann es natürlich schnell dazu kommen, dass die Verwüstung, obwohl natürlich die Mechanismen bei der Wissenschaft bekannt sind, vor Ort einfach gar keine andere Option gibt, weil einfach die Menschen ja irgendwo von leben müssen.
Betrifft das denn nur die Menschen vor Ort oder auch uns hier in Europa?
Also dort vor Ort betrifft es natürlich die Menschen ganz massiv. Es gibt jedoch auch Einschätzungen, dass Wüstenbildungsprozesse in den nächsten Jahrzehnten auch in Europa ankommen werden. Wir sehen das sogar aktuell schon in Spanien. Da haben wir ja auch schon Trockengebiete. Also in Südeuropa gibt es tatsächlich inzwischen auch schon Wüstenbildung durch nicht angepasste Landnutzung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die im globalen Süden leben, in Trockengebieten, die dort von der Wüstenbildung bedroht sind, dass die ja irgendwo hin müssen. Die müssen ja auch irgendwo leben. Das heißt, wir erwarten einfach auch große Migrationsströme deswegen.
Ihr Spezialgebiet ist auch die Forschung daran, ob man diese Prozesse wieder rückgängig machen kann, also eine Wüste wieder fruchtbar. Geht sowas?
Sowas geht tatsächlich. Das ist aber viel schwieriger, als man sich das denkt. Ich habe ja gerade den Prozess geschildert, dass bei einer Wüstenbildung ausdauernde Pflanzen verloren gehen, also Bäume und oft auch die Gräser. Und dann sollte man meinen, man kann einfach nur wieder aufforsten oder einfach zum Beispiel das Vieh eine Weile abziehen, dann kommen die Pflanzen einfach schon wieder. Das Gemeine ist, dass das Ganze eben so Rückkopplungseffekte hat, dass wenn einmal die Pflanzen weg sind, sich eben, das hatte ich kurz erwähnt, sich sowohl die Klimabedingungen vor Ort ungünstig verändern, also es regnet dort dann einfach noch weniger. Und auch die Bodeneigenschaften verändern sich. Der Boden wird da zum Beispiel weniger benetzbar für Wasser. Und das bedeutet, wenn ein Gebiet einmal verwüstet ist, dann ist da so ein Kipppunkt überschritten und der Weg zurück ist viel mühsamer und man muss viel mehr tun, als man annehmen würde, wenn man einfach nur den Prozess der Verwüstung sich anschaut. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das zu tun. Da muss man halt massiv versuchen, den Pflanzen wieder gute Möglichkeiten vor Ort zu geben. Zum Beispiel, indem man mulcht, indem man massiv zum Beispiel auch Gräser aussät und Kombinationen von verschiedenen Möglichkeiten macht. Das erforsche ich in so kleinen Projekten, wo ich dann gucke, was vor Ort eigentlich funktioniert. Und das Interessante ist, es gibt lokale Lösungen, die funktionieren, aber die kann man leider schlecht verallgemeinern.
Nach dem UN-Kongress gegen Wüstenbildung, das heißt eigentlich läuft da noch in Elfenbeinküste, hörten wir Anja Lindstedter. Sie ist Professorin für Biodiversität und systematische Botanik an der Uni Potsdam. Frau Lindstedter, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.